Auch weil das Predigtthema ist ein bisschen ein trockenes, vielleicht gut getan, lebendiges Wasser zu empfangen. Wir befassen uns weiter mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, wo wir am letzten Sonntag angefangen haben. Ein Bekenntnis, das vor etwa 1700 Jahren formuliert worden ist. Im Römischen Reich, als Jesus gestorben war, die Apostel anfingen zu predigen, ist die christliche Kirche ist aus 120 Leuten in die Tausende, in die Hunderttausende, in die Millionen gewachsen. Es gab 10 große Verfolgungswellen im Römischen Reich bis ungefähr im Jahr 300 und dann circa im Jahr 312 oder so, ich weiß jetzt die genaue Jahreszahl nicht mehr, war dann plötzlich wurde Freiheit, wurde dem Christentum Glaubensfreiheit zugesprochen vom Kaiser aus. Und dann fanden sich 600 Bischöfe, also man sieht, die Kirche war damals schon ein Riesen, Verband, fanden sich zusammen am ersten großen Kirchen Konzil und formulierten dazumal die für eine christliche Kirche verbindlichen Grundlagen unseres Glaubens. Und es ist ein mega kurzes Glaubensbekenntnis, es musste mega kurz sein. Damals gab es noch kein industriell gefertigtes Papier, es gab nur ganz teure Sachen wie Papyrus oder Leder oder so, oder Pergament, oder? Und zudem konnten vielleicht 10, 12% der Menschen damals konnten lesen. In vielen, an vielen Orten konnte überhaupt niemand lesen. Und so formulierten sie damals die Grundlagen unseres Heils in der möglichst griffigen Form. Also genau das Gegenteil, wenn heute Regierung irgendetwas von sich gibt, ist es immer 700 Seiten lang. Damals sind es kaum 10 Linien, oder? Und das war das Resultat. Kommen wir, stehen auf vielleicht und lesen es zusammen. Hast du es auf dem Dings, Bea? Kommen wir, lesen es zusammen und nimm es, glaube es, iss es, verdau es. Es ist unser Glauben in möglichst konzentrierter Form formuliert. Also komm, wir fangen an. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Jahr auferstanden von den Toten, in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jawohl. Genau. Amen. Jetzt können wir wieder absitzen. Und jetzt am letzten Sonntag befassten wir uns mit dem leicht schwierigen Thema des dreieinigen Gottes. Gott ist, haben wir gesagt, es gibt nur einen Gott. Er begegnet uns jedoch in verschiedenen Formen, so wie Wasser, Eis oder Dampf, ist alles der gleiche Stoff. Gott ist auch Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die Bibel sagt, dass Jesus, und jetzt heute befassen wir uns mit Jesus ein bisschen im Detail, von dem die Bibel sagt, dass er Gottes eingeborener Sohn ist, geboren von der Jungfrau Maria. Und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt nicht, dass Jesus ein toller religiöser Lehrer war oder ein großartiger Sprücheklopfer. Die Bibel betont etwas ganz anderes, und zwar, dass durch Jesus Gott in diese Welt hineinkam. Oder wie es der Apostel Paulus dann ausdrückt, er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Das Dogma der oder die Lehre von der Präexistenz Jesu, dass Jesus schon vor seiner biologischen Existenz eine Realität oder eine Daseinsform Gottes war. Und darum geht es, dass das ist so wichtig jetzt an dem, dass in Jesus Gott für eine kurze Zeit Mensch wurde und eine in ihren Sünden verloren gehende Menschheit wieder auf die Spur zu bringen. Wer sich geschichtlich ein wenig auskennt, das lernen wir nicht in der Schule. Aber die Realität war, dass die damalige Zeit, das Römische Reich, man sagt ja, das war eine präindustrielle Gesellschaft. Da gab es noch keine Industrie. Die Römer hatten aber eine Industrie bis zur Perfektion entwickelt, und das war die Industrie der brutalsten Gewalt, oder? Und in diese Welt hinein schickte Gott seinen Sohn, um Vergebung und um Erlösung zu schaffen für die handfesten Sünden der Menschheit, so Mord und Totschlag, Raub und Diebstahl, Ehebruch, solche Sachen, oder? Aber eben auch mindestens so wichtig, die nicht so handfesten Sünden, die geistlichen Sünden, die gibt es eben auch noch. Unglauben, Ungehorsam, Abfall von Gott, oder? Menschen, die sich komplett ohne Gott durchs Leben bewegen. Auch sie brauchen Vergebung, sie brauchen Erlösung. Und da ist auf diesem Planeten, wir seit Jahrtausenden, jeden Tag neu, ein riesengroßer Kübel voll dieser ungeheuren Sündensoße angerichtet, oder? Und es gibt wirklich Menschen, die von allen guten Geistern verlassen sind. Und auch für sie noch hat Gott einen Weg geschaffen. Für alle anderen auch, oder? Und diese riesen Sündensoße, die zu entsorgen, für die einen Weg zu schaffen, dafür kam Jesus in diese Welt. Und machte wie eine Art, in Jesus machte Gott wie eine Art einen Besuch, oder? Gott lebt ja in einer anderen Dimension, in seiner Ewigkeitsdimension. Und er ist in dieser Dimension gibt es nichts Unheiliges. Gott selber ist heilig und die Dimension, in der er wohnt, ist heilig. Und Gott kann und will nicht Umgang pflegen mit Sünde. Eine Lösung musste geschaffen werden. Da ist ein Abgrund zwischen Gott und seine Menschheit gekommen, die Menschen, die er geschaffen hatte. Und Menschen können von sich aus den Abgrund zwischen sich selber, dort wo sie sind, und dort wo Gott ist, können das nicht überbrücken. Und konnten es damals nicht und können es bis heute nicht. Darum schickte Gott seinen Sohn in diese Welt. Im Matthäusevangelium steht, dass Jesus bis zu seinem 30. Jahr, je nach Übersetzung, jetzt in den meisten Orten steht Zimmermann, oder dass er Zimmermann gewesen ist, kommt ein wenig von der Luther-Übersetzung her. Das griechische Wort ist eigentlich Tekton, wie in Architektur oder so, das ist das gleiche, die gleiche Stammwurzel. Er war irgendwo in der Baubranche tätig. Ich glaube nicht, dass er Architekt war. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie und in einer Handwerkerfamilie kann man sich nicht vorstellen, dass Architekten in den Himmel kommen oder irgendwie so. Aber eben jetzt, eben war er Zimmermann oder irgendwas auf dem Bau oder hat irgendwas mit Holz gemacht oder so. Und hat ein normales Leben gelebt, bis er 30 Jahre alt war. Dann wurde man in der damaligen Kultur volljährig. Bis man 30 Jahre alt war, hatte man zu schweigen in der Versammlung. Und erst wenn man 30 Jahre alt war, konnte man seinen Mund auftun. Und dann fing Jesus an, der sich unterordnete diesen kulturellen Werten, fing an mit seinem Dienst. Und zwar kam der Anstoß, kam irgendwie schon aus ihm selber, aber er kam auch von außen, weil die Bibel dann beschreibt, Kapitel 3 des Matthäus-Evangeliums, wie der Heilige Geist auf ihn kam in Form einer Taube, oder? Und das hören wir gern und denken bei solchen Gelegenheiten schnell einmal, ja Gott, gib uns auch wieder mal einen Gutsch, Heiligen Geist, so wie heute Morgen. Ich habe das enorm genossen. Es ist irgendwie einfach, weiß man plötzlich wieder, wo Gott hockt, oder sozusagen. Und ja, das ist eine Realität des Geistes Gottes, dass er kommt und erfüllt und befähigt und aufrichtet, heilt, etc., etc. Aber nur, dass wir das auch präsent haben. Gleich nachdem Jesus vom Heiligen Geist erfüllt wurde, bleibend erfüllt wurde, wurde er ja dann vom Geist in die Wüste geführt, heißt es, und wurde dort dann vom Teufel versucht. Und erst nach dieser bestandenen Prüfung begann Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes zu predigen und zu heilen und zu Wunder zu wirken, etc., etc. Und tat das ja bekanntlich nur während etwa 3 bis 4 Jahren, oder? Und war also hatte nicht irgendwie man würde sagen, man hat gar keine Zeit, etwas aufzubauen, so, oder? Aber weil er eben Gottes Sohn war, reichte das eben. Und als er selber persönlich auftrat, folgten ihm bald schon Tausende nach. Man liest das in den Evangelien. Die einen waren von seinen, immer wieder waren Menschen von seinen Worten beeindruckt, weil sie spürten, hier spricht kein Schriftgelehrter, hier spricht jemand mit Autorität, der weiß, um was es geht, der von Gott kommt, der Gott gesehen hat, oder? Und viele folgten ihm darum nach. Andere wiederum folgten ihm nach, weil es ihnen wieder gratis Fisch und Brot gab. Wieder andere, weil sie seine Zeichen und seine Wunder sahen. Und Jesus kümmerte sich eigentlich nicht groß um diese Menschen. Man sieht in der Bibel, wie er, oder in den Evangelien, wie er einfach seinen schmalen Weg ging, vorausging, irgendwo hinging, oder? Überall war, oder vielen Orten war Widerstand und Ablehnung. Jesus, als Jesus persönlich, wir denken heute vielleicht, ja, wenn Jesus heute irgendwie bei uns absteigen würde, hier in Vinti, dann würde auch alles besser. Es war damals, er hatte mega viel Widerstand und Ablehnung. Schon seine eigene irdische Familie, seine Geschwister, seine Mutter, sein Vater war schon verstorben, verstand ihn nicht. Markus Evangelium Kapitel 3 steht, wie seine Verwandten sich aufmachten, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen, oder? Jetzt müssen wir den heimholen, hey, der ist völlig durchgedreht, oder? Das war seine Familie, hat ihn so eingeschätzt, weil er sich so verändert hatte durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Der Hauptwiderstand kam von den Pharisäern. Es war eine religiös-politische Partei fast, könnte man sagen. Die irrtümlicherweise meinten, das Reich Gottes ließe sich durch Gesetzlichkeit und Fanatismus und Gewalt herbeiführen. Und fast ein bisschen wie gewisse Moslems heute, oder? Und eine fast noch eckigere Partei waren die Sadduzäer. Das waren diese Menschen waren um den Tempel herum organisiert. Viele von ihnen bezogen ihr Einkommen und ein gutes Einkommen vom Tempel in Jerusalem. Und obwohl sie ganz offiziell nicht an die Auferstehung glaubten, zum Beispiel viele Sachen des Alten Testamentes beiseite gestellt hatten, ähnlich fast ein wenig wie der liberale Flügel oder der sogenannte liberale Flügel unserer Staatskirchen. Die sind ganz ähnlich aufgestellt, erstaunlicherweise, oder? Und auch Zyniker gab es damals schon, Menschen, die überhaupt nichts glaubten. Wie der Römer Pilatus, oder? Bei seinem Prozess fragte er Jesus spöttisch: Wahrheit. Was ist das? Was ist Wahrheit, oder? Und auch wieder erstaunlicherweise, diese Haltung ist ausgerechnet heute weitest verbreitet. Es ist scheinbar der Höhepunkt der Philosophie oder aller Philosophie, diese Frage, was ist Wahrheit? Ist doch alles relativ, hey. Ist doch alles eine Frage von deinem Standpunkt, oder? Man kann es doch auch anders anschauen und so. Das ist doch nicht so blöd, oder? Aber eben, Jesus ließ sich von all dem nicht ablenken oder vom Weg abbringen. Jesus wusste nicht nur, was die Wahrheit war, sondern ganz offiziell trat er mit dem Anspruch auf, dass er selber die Wahrheit war. Johannes 14, oder? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Braucht schon nachher noch etwas hinzustehen in der damaligen Kultur und so etwas zu sagen, oder? Und wer die Evangelien aufmerksam liest, merkt, dass es für die Menschen damals auch nicht einfacher war, diese Botschaft zu glauben, als für die Menschen heute, hier und heute, oder? Und manchmal auch für uns. Und doch machten in der Zwischenzeit, sind jetzt ja doch immerhin etwa 2000 Jahre vergangen, oder? Viele Millionen Menschen machten, und zwar aus allen möglichen Zeitaltern und Kulturen, machten genau diese Erfahrung, oder? Jesus ist der Weg. Wer sich mit ihm einlässt, der sieht plötzlich einen Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit, oder? Jesus erzählte die ungeschminkte, unverdünnte Wahrheit über Gott und über die Ewigkeit. Jesus ist das Leben. Also, wenn du mich fragst, woher ich mein geistliches Leben habe, es kommt nicht aus mir selber. Es kommt, seit der Name Jesu in mein Leben getreten ist, vor etwa gefühlten 700 Jahren oder so, ging mir buchstäblich ein Licht auf. Und so geht es Menschen, wenn der Name Jesus in ihrem Leben anfängt zu sich bewegen. Sie wissen auch nicht alles, sie verstehen teilweise auch nur Bahnhof, aber irgendein Licht ist ihnen aufgegangen. Manchmal haben sie so glänzende Augen und so. Ich hatte früher noch viel glänzendere Augen als heute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ging nicht ewig so weiter. Es ging nur dreieinhalb Jahre so. Und dann heißt es dann eben in unserem Glaubensbekenntnis, dass er gelitten hat unter Pontius Pilatus. Pontius Pilatus war sozusagen der Provinzchef oder so, den die Römer eingesetzt haben. Der Berg da bei Luzern, Pilatus, der wurde nach ihm benannt, weil es eine Sage gab im Mittelalter, dass er irgendwo dort oben dann am Schluss, weil er nirgendwo Frieden fand, hat er sich da oben dann irgendwo, ist er umgekommen oder hat sich in den See geworfen. Diese Story ist aber nicht biblisch und sie stimmt, glaube ich, auch nicht, weil man weiß in den Geschichtsbüchern, wie es geendet hat mit Pontius Pilatus. Auch nicht besonders gut, aber nicht in Luzern, oder? Gut. Wo sind wir jetzt gewesen? Genau. Gott kam in seinem Sohn in diese Welt. Und obwohl Jesus Gottes Sohn war, wurde er in allem geprüft. Heißt es irgendwo in der Bibel. Er wurde in allem geprüft und blieb doch ohne Sünde. Bis hin zu seiner Hinrichtung am Kreuz. Er hat das durchgestanden. Und er hat es nicht nur durchgestanden, das ist das eine, aber er hat sich bewusst darauf eingelassen. Lukas 18, Vers 31 bis 33 beschreibt, wie er in vollem Bewusstsein war, was ihn in Jerusalem erwartete. Und trotzdem ging er nach Jerusalem. Er hätte ja auch zum Beispiel, es gibt wunderschöne Strände, die waren von Galiläa aus, wären die in einem Tagesmarsch erreichbar gewesen, hätte auch dorthin gehen können, oder? Aber er wollte den Willen des Vaters tun. Und auch das gehörte zu seinen Prüfungen, oder? Wer sagt schon ja, mit vollem Bewusstsein, so ein paar Wochen voraus oder ein paar Tage voraus, ja gut, jetzt lasse ich mich kreuzigen. Hey, das braucht etwas, oder? Aber auch das gehörte, wie weit geht dein Gehorsam, Gottes Sohn, oder? Und er sagte ja zu diesem für uns unverständlichen oder fast unverständlichen Plan Gottes des Vaters. Und durch diesen Gehorsam, sagt die Bibel, schuf er Erlösung für alle Menschen, die guten Willen sind. Nicht für alle Menschen, die es gibt oder die es jemals gegeben hat. Es gibt mittlerweile, zählt man sagt irgendwie, hat es seit irgendwie Anfang der Jungsteinzeit oder so, hat es etwa 30 Milliarden Menschen gegeben auf dieser Welt, oder? Nicht alle sie. Die Bibel sagt, nicht alle sind gerettet. Nein, nein. Jesus schuf Erlösung für alle Menschen, die guten Willens sind. Darüber sprechen wir auch einmal noch, was das genau bedeutet. Also so sagt es die Bibel, alle Menschen, die guten Willens sind. Wir verstehen das schon kaum, oder? Und die Welt versteht es überhaupt nicht, oder? Und auch das war damals genauso. 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz, ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit oder ein fauler Witz. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und genauso habe ich das erlebt. Ich habe Gottes Kraft erlebt und angefangen zu spüren durch diesen Kontakt mit dem Namen Jesu. Die Bibel und alles andere und die Gemeinde kam erst später, zum Teil Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr später. Und verstehen tue ich zum Teil heute noch vieles nicht. Oder das, ja, ein paar Sachen nicht. Das meiste verstehe ich schon langsam. Habe vor allem gelernt, wenn ich es nicht verstehe, blitzschnell umzuschalten auf etwas, das ich verstehe. Also gut, mega wichtig aber, dass wir alle, wir wenigstens das verstehen. Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Nicht unser eigenes Wollen oder Vollbringen oder unser Frommsein oder unser Gutsein oder alles richtig machen, macht uns die Tür auf zum Reich Gottes. Das Leiden Jesu am Kreuz. Da, wenn man irgendwie da andockt, dann geht die Türe auf, und zwar nicht irgendwo im Himmel oben, es fängt an, die Türe geht auf in unserem Herzen drin. Und Jesus selber drückte es so aus, Johannes Kapitel 10, ich bin die Türe, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Oder das ist eine seiner ganz großen Verheißungen. Selig werden, was heißt das genau? Es ist ein, wir haben das Problem im Deutschen, dass viele der wichtigsten Worte der Bibel haben zum Teil Bedeutungen angenommen oder Bedeutung verloren. Und was bedeutet selig, oder? Auch davon redet unser Glaubensbekenntnis, indem es sagt, dass Jesus hinabgestiegen ist ins Totenreich, dort unten irgendetwas zurechtrückte, oder? Am dritten Tag auferstand von den Toten, auffuhr in den Himmel, ein Akt, der von vielen Menschen gesehen wurde, oder? Und dass er dort jetzt zu Rechten Gottes sitzt, des allmächtigen Vaters. Und das ist, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor wie einen Tauchgang, den Jesus machte. Vielleicht bist du auch schon mal tauchen gewesen, oder? Da kommst du hier oben, hat's Luft und so, da unten ist das Meer und dann tauchst du runter, oder ein Tauchgang. Und mit dem Tauchgang Jesu in unsere Welt hinunter, aus der Ewigkeit Gottes hinunter in unsere Welt, und dann mit seinem Tod, damit ist seine Story nicht zu Ende. Eigentlich fängt seine Story erst richtig an, nach seinem Tod. Und das ist ja, wenn man das so sagt, ja, auferstanden von den Toten und so, dann das tönt ein bisschen schon gewöhnungsbedürftig oder schwierig zu glauben, oder? Nur sind jetzt 2000 Jahre vergangen. Heute, an einem normalen Sonntag wie heute, treffen sich in geschätzt so etwas über 1 Million Kirchen auf diesem Planeten. Nicht über 1 Million Gläubige, sondern über 1 Million Kirchen. Viele voller Gläubiger, ein paar schon auch nur so halb voll oder haben auch vielleicht auch noch Lockdown oder so. Aber da ist etwas geschehen in der Weltgeschichte. Ich meine, damals, wenn du anschaust, wie berühmt war Jesus, als er lebte. Er war etwa so berühmt, oder? Wenn ein richtig berühmter Mann zur damaligen Zeit war zum Beispiel der Kaiser Tiberius, oder? Der Kaiser Tiberius war ungefähr so berühmt, oder? Wer hat schon jemals etwas vom Kaiser Tiberius gehört? Ah, doch ein paar, immerhin. Ja, super, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zeno, du auch? Ja, wow. Muss mir eine andere Illustration suchen. Naja, aber meine, Jesus ist unvergleichlich, aber eben, für Tiberius hält niemand einen Gottesdienst ab und er hat keine Kirche. Man lernt es ein bisschen in der Schule, oder? Aber Jesus hat irgendwie, von diesem Namen geht Kraft aus. Das ist der Trick 77 von Jesus, dass da Kraft ist, oder? Und nicht nur wir sagen oder die Bibel sagt, sondern die ganze Weltgeschichte sagt und beweist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, oder? Und er hinterließ uns diese sichere Hoffnung, dass auch wir und du und ich einmal auferstehen werden. Mega wichtig, dass wir das wissen und glauben und daran festhalten, weil das ist mega wichtig, dass du und ich einmal in die Ewigkeit Gottes eintreten werden. Dazu ist Jesus gekommen, um uns Erdenwürmer in Gottes Ewigkeit und Herrlichkeit einzuladen, oder? Und lassen wir es nicht zu, dass wir im Alltag dieser manchmal so schönen und manchmal so schnöden Welt ertrinken, dass das unsere ganze Realität ist, der Zirkus hier unten, oder? Das ist nicht unsere letzte Realität. Das ist unsere Vorbereitung. Hier haben wir die Gelegenheit, ein paar angenehme und auch sehr viele unangenehme Sachen zu lernen und uns vorzubereiten auf eine Ewigkeit mit Gott. Das ist es, was Jesus für dich und mich gewirkt hat am Kreuz. Zugang zur Dimension Gottes. Die Bibel sagt, Offenbarung 20, selig und heilig ist, wer Anteil hat an der Auferstehung. Und das sind wir. Das ist unsere sichere Hoffnung, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass es immer, ich erlebe mit Jesus immer wieder, habe die letzten 25 Jahre ausreichend Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Mit Jesus geht es immer irgendwie weiter. Ich bin schon als Einzelperson, aber auch als mit der Gemeinde immer wieder mal vor Mauern gestanden, wo ich am Samstagabend das Gefühl hatte, jetzt ist dann fertig lustig in der CGT. Vor anderthalb Jahren, was das anfing mit den Lockdowns, ich habe gedacht, jetzt kann ich packen, oder? Jetzt kann ich den Container packen. Nimm das mit jetzt. Dieser historische Käse interessiert dich vielleicht nicht, aber was bedeutet das für dich? Mit Jesus geht es immer irgendwie weiter, solange du Glauben hast und den Namen Jesu vor dir herträgst, geht es immer irgendwie weiter, schon in dieser Welt. Und die wirklich gute Nachricht ist aber, dass auch unser Tod nicht unser Ende sein wird, sondern dann geht es auch wieder weiter für die, die Jesus nachfolgen, geht es immer weiter. Und dann ist nicht fertig lustig, sondern der Anfang der Herrlichkeit, unserer Herrlichkeit. Halleluja! Halleluja, sag ich. Denken wir daran, das nächste Mal, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, oder so Oberkante, Unterlippe, so, da ist es am besten. Dann, wenn es steigt, so. Jesus, musst schauen. Die Wasser gehen zurück. Er stillt den Sturm. Das sind nicht irgendwelche Märchengeschichten. Das sind erlebbare Realitäten. Und wir selber, halten wir diese Hoffnung fest? Solange du die Hoffnung festhältst, lässt Gott dich nicht los. Und vermitteln wir diese Hoffnung auch unseren Mitmenschen, nicht den Erfolgreichen und denen es sowieso schon viel zu gut geht, so zwischen zwei Ferienaufenthalten oder so. Ist schwierig, Menschen das Evangelium zu predigen. Aber Menschen, die es im Moment vielleicht nicht so toll haben, oder? Und anfangen sie auf Jesus hinzuweisen, den Auferstandenen oder den Bereichsleiter für unseren Planeten irgendwie, oder? Der irgendwie die Sachen im Griff hat hier, solange wir glauben, oder? Und ihnen sagen, Menschen, die am Absaufen sind in dieser Welt, deutsch gesagt, es kommt eine Zeit, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn in dein Herz aufnimmst, dann kommt eine Zeit auch für dich, wo jede Träne abgewischt ist und jeder Zweifel abgetan wird. So sprach Jesus, das sagte Jesus. Jesus sagte Sachen wie ich, also ich Jesus, nicht ich der Weiler, oder? Ich Jesus bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, oder? Für die, die an Jesus glauben, für die, die Jesus nachfolgen, geht es immer weiter. Das ist die Verheißung der Bibel. Das ist es, was sich lohnt, dafür zu kämpfen und zu glauben. Weißt du, wie viele suchen ihre Erfüllung in dieser Welt und finden sie nie, weil unser von Gott gestecktes Ziel ist nicht, dass wir uns hier unten so toll wie möglich einrichten, oder? Das Ziel, das Gott uns steckt, ist, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Nicht in dieser Welt, in seiner Welt, oder? Wo das Benzin nie aufschlägt und alles wunderbar ist. Oder? Und das ist mega wichtig, dass wir diese, ich habe auch immer gern mal wieder so ein bisschen praktische Lebenskunde aus der Bibel, aber diese hohen Dinge unseres Glaubens, die sind in diesem Glaubensbekenntnis zusammengefasst, damit damals, als niemand lesen konnte, als nicht mal der Kaiser einen Fernseher hatte, etc., etc., dass die Menschen es in ein paar Tagen auswendig lernen konnten, wenn die nächste Verfolgung kam, dass sie wussten, wo sie standen. Vielleicht eine gute Möglichkeit für uns, ein bisschen geistliche Substanz uns zuzuführen, wenn wir das vielleicht auswendig lernen würden. Aber ja, ist viel verlangt, ich weiß. Noch etwas gehört zu den Grundlagen unseres Heils, die dieses Glaubensbekenntnis formuliert. Und zwar die Tatsache, dass Jesus eines Tages zurückkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Das haben sie nicht vor 50 Jahren in Amerika erfunden. Jesus hat es gepredigt und die Bibel, für die Bibel ist das eine ganz zentrale Aussage, darum ist es in diesem Bekenntnis auch. So steht es geschrieben in der Bibel, Johannes Kapitel 5, wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, meine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen. Die, welche Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und dann im Vers 27, der Vater, also Gott Vater, hat dem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Gott selber hat Jesus diesen Auftrag gegeben, weil er Jesus, sagt man, ist 100% Gott und 100% Mensch. Er ist beides. Er hat alles auch durchgemacht auf unserem Planeten. Ihn hat es auch getroffen damals, wenn das Benzin aufgeschlagen hat. Und er versteht uns, in Jesus versteht uns Gott durch und durch. Und aus dieser Basis heraus wird einmal Gericht gehalten werden über alle Menschen. Und schon moderne Menschen wollten das nicht mehr hören, postmoderne Menschen schon gar nicht. Dabei ist es mega, mega wichtig. Wonach wird uns der Menschensohn einmal beurteilen? Er wird uns beurteilen nach dem, was wir glauben. Und was wir dann aus dem, was wir glaubten, was wir dann daraus gemacht haben. Nicht nur nach unserem Glauben, sondern nach unseren Taten, heißt es in der Bibel. Darum, Leute, diese Woche und jede Woche, mega wichtig, dass wir immer wieder Hörer des Wortes sind. Viele unserer Mitmenschen schaffen schon das nicht mehr. Sie halten sich die Ohren zu, wenn man ihnen kommt mit der Bibel. Dabei ist da unsere geistliche Nahrung. Aber Gottes Wort hören ist nicht genug. Die Bibel sagt, seid Täter des Wortes, nicht bloß Hörer, weil ihr euch sonst selbst betrügt. Wir sollen versuchen, was wir hören von Gott, in die Tat umsetzen. Immer wieder warnt die Bibel uns. Die Bibel warnt uns, die Gläubigen, nicht die Ungläubigen. Uns, die Gläubigen, warnt sie, dass die Hauptgefahr ist, nicht, dass wir böse werden oder weiß nicht was, sondern dass wir vergessen. Wir fangen an zu vergessen. Die erste Warnung gegen das Vergessen der großen Wunder Gottes in unserem Leben taucht auch im 5. Buch Moses. Die größten Wunder der Bibel hatten gerade aufgehört und den Leuten ging es dann ein bisschen gut im gelobten Land und sie fingen an, Gott zu vergessen. Und das ist die Gefahr heutzutage bei uns, in unserer Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft, dass Menschen Gott vergessen. Auch Menschen, die ihn in der Not erlebt haben, vergessen ihn. Oder? Und darum, Leute, nichts hilft uns mehr, Gott bei uns und in unserem Leben zu halten, als eben unsere berühmten 3B, oder? Beten, Bibel lesen, Gottesdienst, Besuch, oder? Es ist ein Lebensstil, darum pflegen wir diesen Lebensstil, im Fall du es vergessen hast. Wenn du dich fragst, warum komme ich eigentlich jeden Sonntagmorgen dahin, oder? Dieser Lebensstil behält Gott in unserer Mitte, als Gemeinde, aber viel, viel wichtiger in unserem eigenen Herzen, in der Mitte unseres Lebens, oder? Reservieren wir uns, Leute, reservieren wir uns Zeit diese Woche, womöglich jeden Tag, für unsere Gebete und für unsere Bibellese. Und kommen wir an den Gottesdienst oder nehmen elektronisch daran teil, weil wir wissen, und das wissen sogar die Weltmenschen, aus unserem Glauben kommt unser Tun, oder? Wir machen das, was wir glauben, das richtig ist. Aus unserem Glauben kommt unser Tun, aus unserem Tun kommen unsere Gewohnheiten, aus unseren Gewohnheiten kommt unser Charakter und aus unserem Charakter kommt unser Schicksal. Oder wie wir dann am Schluss da stehen, kommt daraus, wie wir unser Leben gelebt haben. Ich möchte euch zum Schluss jetzt alle noch, das war jetzt ein bisschen heavy, hä? Schon, gell? Nächsten Sonntag ist es dann, glaube ich, noch mal heavy, aber nachher ist es dann wieder immer lustig und ein bisschen blöd, aber heute ist es ein bisschen heavy. Komm, wir stehen auf und ich spreche noch den Segen. Ja, Herr, ich danke dir, dass ich in deinem Namen diese Gemeinde segnen kann, die hier sind und die im Hinterstübli und die zu Hause, also wenigstens die wach sind. Danke dir, dass ich in deinem Namen deine Gemeinde segnen kann heute Morgen oder segnen darf heute Morgen mit dem Namen Jesus. Das Licht der Welt, es fange an wieder zu leuchten heute Morgen in dir. Und es fange an zu leuchten durch dich in der Woche, die kommt. Empfange Kraft von oben. Du musst es nicht selber machen. Du kannst es nicht selber machen. Der Name Jesus ist der Schlüssel dazu und die Türe dazu. Empfange eine neue Relevanz des Namens Jesus in deinem Leben. Dir soll ein Licht aufgehen diese Woche in seinem Namen. Sei gesegnet mit neuem Licht vom Throne Gottes her. Im Namen Jesu. Amen.
Ich möchte gerne noch das Glaubensbekenntnis mit euch singen. Wir haben das jetzt auch nicht geübt. Aber das macht ja nichts. Machen wir es einfach miteinander so gut, wie wir es können. Thank you. Glauben einmal.